Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und moin und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Ihr seht schon, wir sind nicht im Studio bei uns, sondern in einem anderen, ich würde auch fast sagen Studio. Wir sind nämlich bei jemandem, der wirklich was davon versteht, was man im Studio macht, nämlich Musik. Wir sind bei Smudo heute, mit ihm wollen wir worüber wollen wir sprechen? Über vielleicht ein bisschen Musik, über Mobilität und vor allem über Nachhaltigkeit. Und zuallererst, Smudo, schön, dass du uns eingeladen hast hier in dein
in mein Reich. Atelier. Sag mal nicht Atelier. Man kann es nennen, wie man möchte. Studio, Büro, Männerbude oder Atelier. Ich bevorzuge Atelier. Es ist das Reich des Künstlers. Hier sitze ich und kann an meinem Laptop meine Rechnung schreiben, wenn mir danach ist. Oder aber auch den Müßiggang frönen in meinem kleinen Heimkino, in dem wir quasi sitzen. Auf der anderen Seite wäre die Leinwand.
Alles klar. Weil wir das quasi als Tradition hier im Move-Podcast haben. Kannst du dich zu kurz selber vorstellen, wer du bist, was du bisher getan hast und vor allem, warum man sich an dich erinnern muss in einer fernen Zukunft?
Mein Name ist Michael B. Schmidt. Mein Rufname ist Smudo, den ich schon in der Schule bekommen habe, denn schon während des Abiturs 88 habe ich mich mit meiner Band beschäftigt, die Fantastischen Vier. Die Fantastischen Vier sind 86 aus The Terminal Team hervorgegangen und wir sind eine deutschsprachige Rap-Gruppe mit großem Pop-Erfolg über jetzt 36 Jahre. Und das wäre ein Ort, wo man eine Sache, aus der man mich kennen könnte. Nebenher bin ich aber viel beschäftigter Hobbyist, weil das Schöne ist am Populärsein, wenn man nur oft genug sagt, dass man was toll findet, findet sich einer, der einem das mal ausprobieren lässt. Also habe ich mal lang genug rum erzählt, dass mich Motorsport interessiert und bin so zum Motorsport gekommen. Wobei mein Interesse an Motorsport kam, klingt ganz banal, über Telespiele, Videogames, eigentlich über eine richtig ernstzunehmende Simulation. Weil ich bin nämlich eigentlich auch ein Computergeek. Ich habe in den 80ern mit VC64 und anderen kleineren Computern angefangen zu programmieren und habe da so eine immer noch einen fetten Technik-Hau weg. Bin immer ein großer Fan der großen Kunst und Kultur von Computer- und Videospielunterhaltung. Und habe auch immer ganz viel großes Interesse daran gehabt, wie die echte Welt dargestellt wird, virtuell dargestellt wird, die Simulation, Flugsimulation und Motorsportsimulation. Und an beides bin ich am Ende durch ein Erstinteresse über Computergames gekommen. Und seit 20 Jahren fahre ich in Kooperation mit einem Rennstall. Das ist nicht mein Rennstall, obwohl das naheliegen würde. Der heißt nämlich 4 Motors. Und wir machen seit 2003 ich weiß, es klingt auch komisch, es klingt wie alkoholfreies Bier, machen nachhaltigen Motorsport. Über einen ziemlich langen Zeitraum fahren wir in der Nürburgring Nordschleife. Ich habe keine Ahnung, wie viele Runden und Kilometer ich da schon runter habe. Wir haben angefangen mit einem kleinen Biodiesel Beetle und sind jetzt beim aktuellen 992 GT3 Cup Porsche und fahren jetzt dieses Jahr auch damit wieder 24 Stunden Rennen. Das ist ein anderes Eck, wo man mich kennen könnte. Und dann mache ich viel TV. Also als Showstar, als Promi, als Musiker bist du immer wieder eingeladen. Ich mache das ja gerne. Hat auch mittlerweile zu einer festen Rolle im Ensemble von Sag die Wahrheit beim Südwestrundfunk geführt, wo bestimmt 750 Sendungen schon auf dem Buckel habe. Habe ich angefangen als Junior, ich bin jetzt der Senior dort. Also das wären so die drei großen Sachen. Und viele andere Sachen mache ich natürlich auch ganz gerne, aber das ist eher Kleinkram. Ich habe eine Zeit lang als DJ gerne aufgelegt. Und aktuell mache ich manchmal hier und da Speakerjobs und Berichte aus meinem facettenreichen Leben.
Wahnsinn, was für eine Laufbahn, was für eine Karriere. Kannst du uns vielleicht am Anfang sagen, Musik und Motorsport, hat das irgendwas miteinander zu tun? Also wenn du vom 24-Stunden-Rennen bist, singst du dir da Lieder zwischendurch oder wie darf ich mir das vorstellen?
Es liegt immer nahe, eine Parallele zu suchen und ich finde, so eine richtige gibt es eigentlich nicht. Ich glaube aber, vielleicht... Ja, keine Ahnung, Rhythmus. Man befindet sich, finde ich ja auch beim Autofahren ja auch so auf einer Art Zeitstrahl und ein Rhythmusgefühl zu haben, wann mache ich was und sowas ist, könnte man vielleicht eine Parallele zur Musik sehen, aber das finde ich, das kann man wirklich überall machen. Ich finde es, oder halt Sound ist etwas, was uns jetzt auch bei nachhaltigem Motorsport beschäftigt. Ne? Ich finde es schon krass, wie ein Motor klingt mit seinen ganzen Teilen, wie man sich hinein vertiefen kann in diese Kakophonie von einzelnen Sounds und was das ist natürlich schon auch faszinierend, was für eine Kraft das ist mit dem Lärm und so, wie das jetzt zum Beispiel wie das bei Stromfahrzeugen keine Rolle mehr spielt. Und ich feststelle, dass es auch ein großes sinnliches Element vom Motorsportkonsum ist. Eine wirklich echte Parallele zu meinem Showgeschäft sehe ich nicht.
Wenn ich noch einmal anknüpfen darf, was ist denn der größere Teil deines Lebens? Die Musik? Der Rennsport? Oder teilt sich das in viele kleine Facetten oder große Facetten auf, ehrlicherweise?
Das ist immer so ein bisschen von der Konjunktur abhängig. Motorsport findet klar nicht im Winter statt, da finden aber eher gerne Touren statt, da geht es durch die Halle. Eine Platte zu machen ist aber auch ist wie so eine Hausaufgabe, eine Doktor- oder Diplomarbeit, die ein Jahr oder mehrere Jahre braucht. Wenn man immer das Gefühl hat, oh Gott, boah, ich muss was schreiben, ein ständiges, da wird das Prokrastinieren dann zu einer Last. Und zum Prokrastinieren gehört aber auch natürlich, sich seinen Hobbys zu widmen.
Ich wollte gerne sagen, dann ist doch der Motorsport super.
Ich kann jetzt leider nicht schreiben,
weil ich schrauben muss oder so.
Genau, schrauben statt schreiben. Schrauben lassen und schreiben lassen, das ist eigentlich die Lösung. Ich bin viel interessiert, ich bin aber gleichzeitig auch, manchmal frage ich mich, ich habe in 45 Psychotherapiestunden das noch nicht rausgefunden, warum das so ist. Aber ich beschäftige mich gerne mit vielen Sachen. Ich steige ein in ein Thema. Manchmal steige ich früh wieder aus. Manchmal bleibe ich dabei hängen und mache etwas länger. Das hängt so ein bisschen auch von äußeren Umständen. Aber im Kern bin ich eigentlich ein fauler Genussmensch. Wenn es nach mir ginge, würde ich den ganzen Tag im Bett liegen und würde mir von Sterneküche ans Bett liefern lassen. Auf der anderen Seite, wenn ich das dann 3 Tage machen würde, würde es mich schon irgendwie jucken, ich würde irgendwas machen. Es war bei mir immer so ein bisschen zielgerichtet. Früher hat man gesagt, ja, ist komisch drauf, heute gibt es verschiedene Varianten, ADHS, ADS, ich habe es noch alles nicht getestet. Ich glaube, ich falle in so eine Art halb neurodiverses Raster und deshalb, ich bin wenig planvoll und manchmal impulsiv und im Kern eigentlich faul.
Okay. Beim Motorsport, das ist aber nicht ganz so einfach, wenn man so impulsiv ist, oder? Das haben wir jetzt, sahen wir jetzt beispielsweise beim letzten Formel-1-Wochenende. Mhm. Wenn dann zu viel Impulsivität da ist, dann geht's schief.
Das ist ja das Schöne, finde ich, am Motorsport. Das ist ja eigentlich...
Das Endgültige.
Das Mentale dabei. gegen das Mikrofon. Das ist das Schöne am Motorsport, finde ich, ist das Mentale, dass es ja auch im Kopf stattfindet. Ich meine auch, es werden auch Schlachten zwischen den Ohren eines Schachspielers geschlagen, aber die sieht man halt vielleicht nicht so deutlich. Oder die finden nicht an so einem tollkühnen Arbeitsplatz statt, wie in einem Cockpit. Wo da ja auch noch, ich sag mal, ganz reell die Gefahr von, ich sag mal, nicht unbedingt Leben und Tod, aber vielleicht von Invalidität oder auf jeden Fall Karriereende oder womöglich Verletzung oder so oder Pleite und Sieg. Also der Motorsport ist voll von Adrenalin-Junkies, die ihr Konto riskieren, um an dem Wochenende nochmal irgendwie erfolgreich zu fahren. Aber als Hobby ist es vielleicht nicht ganz so scharf, aber in so einer Nummer wie der Formel 1, wo alles wirklich am Limit ist, die Veranstaltungstechnik ebenso wie diese Fahrzeuge, die einfach so hart auch am Limit fahren, dass man sie so hart sich bewegen, rein von der Physik, dass man sie auch wirklich nur in einem bestimmten Segment seines Sportlerlebens überhaupt fahren kann, überhaupt die Nackenmuskulatur sozusagen entwickeln kann, um so ein Kfz in seinem Bereich zu fahren, in dem es sehr potent ist. Aber an diesem lauten Arbeitsplatz zwischen Leben und Tod, Hitze und körperlicher Anstrengung, immer noch den kühlen Kopf zu bewahren und sich zu sagen, okay, was für eine Entscheidung fälle ich jetzt? Mache ich das in 3 Runden? Ich studiere erstmal 10 Runden lang den Gegner und suche die Lücke. Und dann manchmal aber auch, wenn was passiert, sozusagen schnell zuzugreifen und in diesem Bruchteil einer Millisekunde eben auch zu entscheiden, ein Risk-Management machen, eine Abwägung. Etwas, was übrigens mal so am Rande bemerkt, in der Psychologie des Piloten im Flugzeug völlig fehl am Platz ist, da gibt es nämlich eine goldene Regel, die heißt, wenn etwas passiert, erstmal nichts tun. So nach dem Motto, erstmal die Situation begutachten und dann ein Risk-Management durchführen und so. Und natürlich gibt es ganz wenige Punkte, wo man feststellen, was machen müsste, aber im Großen und Ganzen ist das so. Die Karre fliegt, wir haben also Zeit, uns alles zu überlegen. Im Schach übrigens, wenn wir davon aussprechen, weil dann auch, ist das auch so. Es gibt eine Regel oder eine Übung für Anfänger, ist, dass man sich mit den Oberschenkeln unter die Oberschenkel steckt und dann quasi drauf sitzt, dass man, wenn man keinen impulsiven Zug macht, wenn man guckt sich das Brett erstmal an und wird aber doch erstmal nicht der Zug gemacht, sondern überlegt, was man macht und dann wird bewusst die Hand aufmerksam aus dem Versteck gezogen und der Zug gemacht.
Hast du dich bewusst für das Thema Nachhaltigkeit in Kombination mit dem Rennsport entschieden? War das von Stunde 1 in dir, dass du gesagt hast, wenn ich Rennsport mache, dann mache ich das nachhaltig?
0,0. Nachhaltigkeit. Ich bin jetzt 57, bin Jahrgang 68. Das heißt, ich habe die Gründung der Grünen mitbekommen und sozusagen das Erwachen des politischen und des Umweltbewusstseins, des politischen Umweltbewusstseins. Ich komme eher auch aus einem linksliberalen Haushalt. Dort war es auch cool, Energie zu sparen und auf die Umwelt zu achten und bin sozusagen so geprägt. Aber das ging jetzt nicht so weit, dass das den Motorsport irgendwie groß berührte. Und das ist ja erst irgendwie später mit der ganzen CO2-Rechnung quasi aufgekommen. Aber auch dann, als wir starteten mit unserem Team 2003 im Langstreckenpokal, war das nicht primär die Idee, sondern wir wollten einfach nur ein Langstreckenfahrzeug haben. Wir haben uns eingebildet im Zuge hier von Internet und der internationalen Verfügbarkeit von Daten, dass wir so Kennfelder in einem Dieselmotor, das können wir bestimmt selber tunen, das kriegen wir hin. Ein ganz fataler Fehler. Wir haben so viele Motoren kaputt gemacht in der Zeit. aber das war so ein Ding, ja, ich kenne da einen, der kennt einen und dann können wir das zum Beispiel machen? Und hey, Langstreckenpokal, da Audi hatte schon eine ziemliche Siegesserie in Le Mans hingelegt. Mhm. Also Diesel ist in Langstreckenverkehr auf jeden Fall ganz klar geworden. Und auf der Suche nach Partnern sind wir an die Union die UFOP gekommen, die Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen, die natürlich auf ihrem Weg rapsbasierten Biodiesel zu vermarkten, die Idee ganz funky fanden, dass man halt mal nicht irgendwie ein McDonald's Food Transport Laster oder einen Traktor sponsert damit, sondern sagt, hey, lass uns mal irgendwie in den Motorsport einsteigen.
Ein bisschen Spaß.
Ich weiß nicht, oder auch eben, dass es Freude ist, ne? Wenn man sagt, grüne Sachen oder Umweltschutz oder CO2-Spandenken, ist es immer noch so, das fühlt sich für viele rückwärtsgewandt an. Vielleicht nicht mehr ganz, aber es ist immer noch ein vorwiegendes Gefühl. Und fühlen sich bedroht dadurch. Und die Idee zu sagen, hey, das ist sportlich und das ist technologisch at the edge, das war spannend. Und auf diesem Weg sind wir dann immer mehr Sponsorfläche sozusagen geworden, Marketing-Tool für derartige Technologien. Uns hat es natürlich auch gefallen. Die Frage war, Smudo Quereinsteiger Anfang 30, was kann denn der Motorsport reißen? Klar, dass wir hier keine Cups fahren oder so. Mhm. Höchstens als Promi mal mit dabei und dann hinten fahren. Aber Langstreckenpokal ist eher schon mal etwas, ist ein breiterer Sport. Nürburgring-Nordschleife ist die amateurgrößte, die zweitgrößte 24-Stunden-Rennveranstaltung der Welt und größte Amateurliga auf der faszinierendsten Rennstrecke und das ist schon so viel alternativ in dem ganzen Auftritt, dass unser erster Sponsor, Hauptsponsor war auch tatsächlich Beefy.
Okay.
Ein Fleischwursthersteller, was also gar nicht zum CO2 passt. Aber Beefy, die hatten diese lustige Kampagne gehabt, die hieß Somtech. Das war so ein Trupp von so Karohemden tragenden Rednecks, die so freakmäßig irgendwie überwiegend im Wald unterwegs waren. Ich weiß gar nicht mehr, das waren so Bauern, also nicht Landwirte, sondern Prolls. Und die hatten diese merkwürdige Werbung, die haben immer so die Nase zugehalten und von oben wie so eine Tröte, wie so im Truck so eine Tröte gemacht und haben immer Beefy gegessen und diese schrägen Typen haben quasi Beefy gegessen. Das war eine witzige Kampagne. Und das Witzige hat zum Beetle gepasst. Der Beetle, den wir aus dem Beetle Cup gekauft haben, den wir hinten mit Biofaser so eine Theke hinten dran gemacht haben, die wir Spoiler genannt haben. Und mit einem Pumpedüse-Motor, den wir eingebaut haben, der mir ein U-Boot geklungen hat. Und das Ding hat nach Frittenbude gerochen. Das war voll aufsehenerregend. Und wir haben das Ding 3 Jahre gefahren oder so und hat im 2005 seinen größten Erfolg gehabt. Das Feld von alternativen Treibstoffen war, ich glaube, 18 Fahrzeuge oder so groß. Mhm. Und wir sind als Fünfte nach einem 24-Stunden-Rennen erstmal angekommen, als Fünfte in unserem eigenen Feld und irgendwo bei 70 oder sowas. Und das war sportlich schon auch ernstzunehmend im Langstreckenpokal. Und seitdem machen wir unser Ding. Wir haben uns dann von Auto zu Auto gehangelt und dabei immer wieder an irgendwie verschiedenen nachhaltigen Sponsoren geraten. Und das ist jetzt quasi unsere Aufgabe. Und jetzt stehen wir an einem Punkt, wo wir sozusagen von dem Klimawandel rechts überholt werden.
Genau, das ist ja das Ding. Also du sagst das schon, ihr versuchtet das mit Biokraftstoffen und so weiter. Aber ist kann das Ende sein? Oder was plant ihr denn auch da in der weiteren Richtung?
Das ist ja gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir es auch nicht so genau wissen. Auf der einen Seite finde ich es einen Fortschritt, ist 2 Jahre her oder sowas, habe ich einen richtigen Wutanfall bekommen, dem ADAC Nordrhein gegenüber. Wir stehen mal wieder beim irgendeinem Langstreckenrennen oder war es 24-Stunden-Rennen, ich weiß nicht, das war sogar 24-Stunden-Rennen. Vorausschicken muss ich rund um diese Einführung der alternativen Treibstoffklasse, die damals nur wegen Diesel eröffnet wurde sozusagen am Nürburgring, quasi eine eigene Klasse, wo dann Fahrzeuge mit Diesel und anderen Treibstoffen, ich glaube Erdgas war auch mal eine Variante, sind dort alle einsortiert. Man müsste es heute alternative Technologien nennen, weil natürlich viele andere Sachen noch mit reinspielen. Dazu vielleicht noch gleich später. Aber damals, als die AT sozusagen eingeführt wurde und wir da drin gefahren sind, da ging es eben um Diesel und irgendein Erdgasfahrzeug wäre beinahe mal explodiert oder so daraus. Also irgendwie ein Unfall hat dann die Nürburgring Nordschleifen GmbH gedacht, sie müsse diese AT-Plätze, wo die Fahrzeuge betankt werden, extra einen explosionsgeschützten Platz aufbauen, der vor der Boxengasse ist. Wir sind dort nicht überdacht, wir müssen unsere eigenen Zelte mitnehmen, müssen unsere eigenen Tankanlagen mitnehmen und sind dann quasi da draußen die Exoten. Mhm. Dann kommt auch jedes Mal das Team, das Fernsehteam, das hauseigene, aber auch wenn dann Sportfernsehen und so berichtet wird oder hier auch die Kollegen von Automotor Sport TV, die müssen dann immer ganz nach hinten, nachdem sie ihre ganzen Boxengasse abgelaufen haben, müssen noch zu uns nach da hinten, zu den Dullis von der AT und dann dort eben sitzen und sagen, ja Smudo, du machst jetzt ja auch was, ihr macht ja hier was ganz Tolles mit eurem grünen Auto, 20 Jahre lang, jeden Tag, jedes Mal die gleichen Fragen, der gleiche Exot, der mittlerweile graumelierte Popstar mit Kessel, der seit 20 Jahren grünen Motorsport macht und immer noch am explosionsgeschützten Platz stehen muss und der Exot ist und na, hallo, was machen ihr so? Und da ist mir so der Kragen geplatzt, habe ich gesagt, wisst ihr, was mich richtig ankotzt, dass er immer hier rauskommt zu dem tollen Smudo mit seinem tollen Team hier draußen und draußen haben wir die Klimakatastrophe und hier am Nürburgring interessiert es keinen Schwanz. Hier ADAC Nordrhein, das ist echt Kacke von euch. Warum fahren wir hier nicht alle mit E20? Wir müssten hier alle mit, wir müssten alle gucken, dass wir so nachhaltig wie möglich fahren, um draußen ein Zeichen zu setzen. Welcher Sponsor findet es denn cool, noch irgendwie kraftvoll zuzupacken und sowas? Wir sägen am eigenen Ast und hier will es keiner wissen. Und das hat eine richtige Runde gemacht. Die waren total sauer am ADAC Nordrhein. Endlich waren die mal richtig sauer.
Schön, ja.
Mein Freund und Manager Tom Lovis hat denen gesagt, wisst ihr was, der Smudo springt bei euch über jedes Stöckchen, was ihm hinhaltet, weißt du, um den Nürburgring attraktiv und toll und guck mal, wie er alles kommt. Und das hat einer mal etwas, was gar nicht so falsch ist. Und dann ist man sofort beleidigt. Es trifft aber auch in einen Generationswechsel im ADAC. Und speziell am Nürburgring. Die Nürburgring GmbH, der Besitzer des Nürburgrings, die Besitzergesellschaft, sind nicht dafür bekannt, flexibel zu sein und den neuesten Sachen hinterher zu, ich sag mal, die gucken auf ihre Bilanzen und wollen, dass das stimmt. Das ist völlig in Ordnung. Das heißt, du hast eine große politische Gemengelage auch. Du hast Nürburgring, du hast den ADAC, du hast die Fahrer, du hast die Zuschauer, alle reden mit, alle haben Interessen. Dann gibt es bestehende Verträge mit Treibstoffherstellern, die diese ganze Anlage da befüllen müssen und so weiter, langfristig. Das ist alles nicht ganz einfach. Es gibt aber eine neue Besetzung, sage ich jetzt mal, am Nürburgring GmbH seit 2-3 Jahren. Wirklich gute Leute und die sich wirklich auch einsetzen und die versuchen mit sehr, sehr viel, endlich mit dem Herz in der Hand, was zu ändern, weil ihnen klar ist, dass sie das auch sonst nicht mehr ewig lange machen würden. Das, was bisher immer gefehlt hatte, ich habe damals gesagt, man bräuchte sowas wie einen Umweltbeauftragten, der nichts anderes macht, außer für das Thema zu kämpfen. An diesen Rollen haben sich schon einige die Zähne ausgebissen, auch schon am Ring. Aber mittlerweile ändert sich das. Die Leute wollen das auch, die Fahrer wollen das mittlerweile auch. Damals war es schon so, dass viele Fahrer mir nach dieser Protestrede gesagt haben, endlich sagt es mal einer. Weil sie, das ist so ein ganz menschliches Ding, weißt du, du bist Rennfahrer, du verdienst dein Geld am Wochenende, du gehst am Nacht, dann gehst nach Hause oder gehst am Donnerstag los und deine Familie sagt, wo gehst du nicht für Autorennen? Und die Freundin oder Ehefrau sagt, muss das denn sein, unsere Umwelt oder so, ich sag das mal ganz platt. Oder es kommt bei den Angehörigen dumm an. Die suchen selber auch nach Argumenten, ihren Sport zu machen. Und deswegen nimmt eine größeres Interesse jetzt ein.
Aber wenn es dich so aufregt, dass sich seit 20 Jahren nicht signifikant was geändert hat, warum hast du dann nicht deine Rennserie geändert und bist zum Beispiel Formula E oder Extreme E, also mehr in den strombetriebenen Motorsport gegangen?
Wenn's da, ich bin kein Formelfahrer, ich bin auch kein professioneller Rennfahrer, dann würde ich da, das ist, nee.
Das aber wäre ja, das, wenn im Gesetz im Falle du wärst ein professioneller Rennfahrer, wäre das dann für dich die bessere Alternative gewesen?
Das kann ich nicht beurteilen, ich glaube nicht. Also ich denke, wenn die am Nürburgring Nordschleife fahren würden, wäre das vielleicht so eine Sache. Aber ich bin jetzt, ich sag's mal so, der Nürburgring ist ein Langstreckenort. Wer dort fährt, dort kann man mit Strom alles nicht fahren. Jedenfalls noch nicht.
Deswegen nicht lange.
Keine Ahnung. Also. Ja, aber es wird noch ein Weg gehen. Und deswegen könnte es, finde ich, eine Perspektive sein, lass uns da, weil es wird nämlich auch in der echten Welt auch Segmente geben, in denen Strom nicht funktionieren wird oder nur ein Hybrid oder ein Mix funktionieren wird. Man könnte das doch als Technologiefläche sozusagen auch als Marketing-Tool könnte man doch eine solche Rennsportserie aufstellen und sagen, wir fördern die Erforschung und das Weitererforschen und nach vorne bringen von nachhaltigen Technologien im Motorsport.
Aber das wäre es dann in deinen Augen, was man machen müsste? Also, dass man das noch weiter fördert? Was mir immer wieder kommt, ist, wenn man auch gerade hier in dem Podcast, wo wir viel über nachhaltige Mobilitätskonzepte und so weiter sprechen, dass halt die Grundsatzantwort ist mit, ja, Motorsport ist halt an sich ein Hirnfurz. Also wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und deswegen, lass einfach die Finger weg. Mach's einfach gar nicht. Das ist der beste Beitrag, den du tun kannst.
Ach so, du meinst jetzt, weil es quasi vom CO2-Anteil recht gering
ist? Es ist ein wahnsinnig luxuriöses Ding. Also nicht im Sinne, weil es jetzt furchtbar teuer wäre, sondern einfach, weil es ist ja reines Freudenempfinden.
Ach so, genau, du meinst nur andersrum. Man könnte sagen, das ist eine rein hedonistische Angelegenheit, plus sie ist zum Tode verurteilt, weil sie am Ende Energie rausgeworfen ist in einer Zeit, in der man Energie...
Das ist genau das. Zeit und Energie geht quasi weg und das CO2 kommt raus.
Das ist genau das, was mir natürlich auch durch den Kopf geht und ich mich dann frage, was bringt's? Ja, ich möchte aber auch ganz gerne fahren. Und jetzt
ist Punkt, ja klar.
Ich bin nicht der Einzige und es gibt viele, die finden das gut. Und ich denke vielleicht, manchmal denke ich, okay, wir befinden uns im Bereich des Ausblendens dieser Sache. das ist eben auch der Punkt, wo es anfängt, philosophisch zu werden, wo man sich dann darüber unterhalten kann, wie lange, was für ein Tempo wird das anschlagen. Ich denke, ähnlich motivierte Diskussionen finden eben auch in den Kfz-Hersteller-Etagen statt. Wenn man zum Beispiel sieht, keine Ahnung, also ich war zum Beispiel ganz erstaunt, dass bei den ganzen Kundensportlieferanten, ne, die AMGs und die Porsches und die BMWs, wie sie alle heißen, dass bei denen, da wird der neue GT4 kommt jetzt raus. Noch toller, noch teurer, also nicht teurer, aber ich meine, da geht es darum, Motorsport.
Ist halt noch krasser.
Also noch krasser, aber noch erschwinglicher sozusagen, also wieder wirtschaftlicher. Dass die Zahlen geben ihnen recht, die Motorsportabteilungen laufen gut. Sie laufen jetzt nicht vielleicht gut, weil alle am Nürburgring fahren, sie laufen deshalb gut, weil ein Teil der arabischen und der chinesischen, asiatischen Bevölkerung wieder ein Teil in eine höhere Einkommensklasse gekommen ist, die auch ganz gerne westlichen Luxus haben wollen und die eben solche Sachen kaufen und sowas. Und dann sagt sich, ja super, okay, die haben den Schuss noch nicht gehört. Offensichtlich sind wir Europäer diejenigen, die den Schuss mehr oder weniger im Vergleich zu einem anderen recht deutlich hören. Manche, nur wenige sind wirklich dann noch weiter voraus, manche müssen. Die Chinesen verrückterweise sehen vor ihrer eigenen Haustür, wie schlimm es bereits ist und haben auch schon abgefahrene Konzepte. Ich habe mir neulich eine erzählt, die haben, um ein Auto zuzulassen, wenn man ein zugelassenes Auto, gibt es zwei Arten von Zulassung. Ich sage jetzt mal die 1 und die 2 Zulassung. Und 1 darf man nur an geraden Tagen fahren und 2 nur an ungeraden Tagen. Mit dem Ergebnis, dass die Leute, die sich leisten können, 2 Autos haben und entsprechend zulassen, um dann eben wechselseitig damit zu fahren. Ja, und ich denke, du hast den Nürburgring, du hast eine Riesenstrecke, wenn wir wieder zu dem Problem dorthin zurückkommen. Das ist ein großer Punkt, Konsum und Wirtschaft dort vor Ort. Du wirst die Leute nicht überreden können, das sofort aufzuhören. Mhm. Es wird also irgendwie abblenden. Natürlich kann man jetzt wie ich sagen, hey, lass uns das doch gucken, dass es nachhaltig bleibt. Das wird jetzt vielleicht auch 10 Jahre bis zum Ende meiner Motorsportkarriere vielleicht auch noch irgendwie möglich sein, aber dann wird es sich auch wahrscheinlich abnutzen. Vielleicht wird es dann zu Möglichkeiten geben, dass E-Autos funktionieren, wird Motorsport. Ich glaube schon, dass es immer noch Sportler geben wird, die einen Wettbewerb machen wollen, so untereinander. Ob denn der nachhaltig läuft oder nicht oder so, ob das dann zu meinen Lebzeiten noch ist, keine Ahnung. Man kann aber trotzdem, finde ich, in diesem mittelfristigen Bereich durchaus die CO2-reduzierenden Angebote versuchen zu generieren, die jetzt auch wichtig sind. Zum Beispiel nachhaltiger Treibstoff. Wird viel drüber geschimpft, speziell die Deutschen, die Bio-Plörre-Kampagne und macht die Motoren kaputt. Stimmt nicht. Und was die Grünen, die ich gerne gewählt habe, sagen auch, die Teller-Tank-Diskussion immer wieder bringen und die sagen, man darf doch Anbauflächen nicht für Energiepflanzen benutzen, wo doch einfach die Menschen auch vor Hunger sterben. Was übrigens überwiegend ein politisches Problem ist. Es ist nicht so, dass Energiepflanzen zu wirklich echten Konkurrenznahrungsmitteln stehen. Das wird mir gerne vorgebracht. Hinter vorgehaltener Hand, weil das eher auch ein bisschen schwerer zu argumentieren ist, sagt man, es geht gar nicht so sehr darum. Es geht darum, dass man im Prinzip alles verneint, was beim Fossilen bleibt, um zu sagen, wir stoppen das total und wir wollen komplett das E nach vorne bringen. Das kann ich nachvollziehen, dass man eine solche totalitäre Haltung hat.
Dass man eben halt auch im Zweifel nicht zweigleisig fährt, wenn man sich ja sonst auch immer noch diese Tür offen hält. Dann kommen
das
wir
würde ich mir wünschen.
Technologieoffenheitsdiskussion, die ja für sich genommen, wenn man die sehr objektiv betrachtet, vielleicht interessant ist. Aber sobald du es halt dann ideologisierst, schwierig wird, weil sie halt auch immer so eine Ausrede sein kann.
Ist schwierig, es ist grundsätzlich schwierig und es gibt auch sehr viel Radikalisierungspotenzial in dieser Debatte, ne? Weil viele fühlen sich durchaus bedroht in ihrer Freizeit, manch andere sehen sich bedroht in ihrem Leben, ne? Weil nichts weniger als das Leben droht bei Klimakatastrophe, also es sind auch wirklich ganz harte Apokalypsen, die man da so gegeneinander ausspielen kann, das radikalisiert die Leute und wir sehen das ja auch an Rechtsruck auf der ganzen Welt, ich halte auch Klimakatastrophe für einen Treiber einer solchen, für einen Katalysator einer solchen Radikalisierungsaufrüstung auf beiden Seiten. Wenn wir jetzt aber einfach mal so gucken, wir sind eben auch eben sehr viele Leute. Wenn man eine kleine Familie hat, ich persönlich habe 3 Töchter, wir sind eine 5-köpfige Familie, sich zu überlegen, wohin geht's in Urlaub, ist schon ein ganz schön aufreibender parlamentarischer Prozess. Die einen wollen an die See, die anderen in die Berge. Der eine sagt, ich möchte das nicht oder was essen wir zum Mittagessen? Ich habe keinen Bock auf das, der andere liebt das. Man muss also irgendwie einen Kompromiss finden, um den Frieden zu wahren. Und in der echten Welt ist es auch so, du wirst nicht am Sonntag sagen, Klimakatastrophe und am Montag die E-Autos da haben. Sie müssen erforscht werden, sie müssen gemacht werden, es muss finanziert werden. Die Menschen müssen es wollen, der Markt muss es wollen, damit auch das finanziert wird. Alles muss irgendwie passieren. Du wirst es also auch nur irgendwie langsam hinkriegen oder in Wellen hinkriegen. Und jetzt befinden wir uns gerade auf einer konservativen Welle. Ne? Das wird vielleicht dem Nürburgring gut tun, aber im Großen und Ganzen Klima wird es nicht gut tun. Aber man muss trotzdem, also als Beispiel mit dem nachhaltigen Treibstoff, möchte ich jetzt gar nicht Grüne bashen, sondern ich verstehe es, dass man das radikal macht, aber es ist nicht durchführbar, es wird auf Dauer nicht durchführbar sein, weil mein Gott, dann passiert es eben nur in der Bundesrepublik. Aber die ganze restliche Welt fährt ja damit. Wir haben 350 Millionen fossil angetriebene Kfz in Europa. Mhm. Die könnten jetzt sofort im Prinzip zum Großteil fast alle mit E20 betrieben werden. Du würdest sofort 20% CO2-Ersparnis aus der Treibstoffkette. Und das ist doch etwas, was wahr ist und was man jetzt benutzen könnte. Mittelfristig. Bis dann irgendwann mal alles elektrifiziert ist. Weil auch wenn diese Fahrzeuge hier nicht mehr fahren, fahren sie woanders.
Das stimmt. Und ich will jetzt auch nicht die Teller-Tank-Diskussion aufmachen, weil ich die zum Teil auch bisschen hanebüchen finde. Aber was ich immer wieder feststelle, wenn es dann um solche Alternativen geht, was Kraftstoffe angeht, Materialien etc. pp. Ich war kürzlich bei Renault, war ein schöner Termin, wo wir diesen Renault-Emblem angeguckt haben. Ein Auto, das Renault versucht, gefühlt 100% nachhaltig zu machen. Teppiche aus alten, keine Ahnung, Plastiktüten und geschredderten PET-Flaschen, die Dämmstoffe aus, also so, und dann fragst du, ja, warum macht ihr das nicht? Dann gehst du zum Zulieferer und fragst, warum machst du das nicht? Biet's doch an. Ja, so viele Deckel gibt's nicht, die wir bräuchten von den PET-Flaschen.
Mhm. Echt?
Ja, und das ist halt, also.
Das haben wir auch noch nie gehört.
Also, es gibt einfach diesen Müll nicht in der Reinheit und Güte, wie du den bräuchtest, um ihn dann zweitzuverwerten. Bei den Naturfasern,
deshalb ist es nicht
wenn du
nachhaltig zu machen, so, du könntest es schon.
Du kannst natürlich das Granulat nehmen und es nicht in den Deckel formen, sondern direkt dann da, aber dann hast du genau das gemacht, was du vorhast und hast diesen Recycle-Effekt halt nicht.
Ja,
oder
genau,
diesen Reuse-Effekt
diesen
nicht.
Diesen schönen Cradle-to-Cradle-Effekt, den man sich
genau, wünscht. Genau, den man ja eigentlich will, dass dieses Material, das dann erzeugt wird unter viel Energieaufwand etc. pp., dass das quasi nochmal benutzt wird und nicht einfach nur in die Verbrennungsanlage geht und dann eine letzte quasi Vollfüllung erfährt und sagt, guck mal, jetzt mach ich noch einmal warm und Ende. Sondern dass es weiter benutzt werden kann. Mhm. Und haben wir nicht da auch bei der E20-Idee, die ja für sich genommen schön ist, aber nur in einem kleinen Bereich, auch das Problem, dass uns der Rohstoff am Ende fehlt. Genauso wie uns bei ganz vielen anderen Dingen, auch bei HVO, wahnsinnig schöne Diskussion, in kleinen Bereichen,
ja.
Total die tolle Idee in meinen Augen auch, wenn es eine EDA-Ressource ist. Aber die Forderung, das flächendeckend zu machen, dafür gibt es die Logistikketten nicht.
Also
dafür
bei HVV kann ich da stimme ich gerne mit ein. Bei HVV bin ich auch völlig bei dir. Das ist
HVO.
Das ist in der Größenordnung gar nicht machbar. Ich finde auch das Ganze mit den ganzen Energie, also dass man quasi ohne Ende mit Strom Energie, also sozusagen flüssige Energie herstellt, um dann etwas zu betreiben, was total ineffizient ist, vielleicht zum Elektromotor. Allein dieser Umweg ist schon total.
Na gut, aber HVO ist ja ein re-raffiniertes, ich glaube, das sind Pflanzenöle.
Ach so, ich habe das verwechselt.
Du meinst
ja,
die klassischen E-Fuels, die jetzt
ja,
beispielsweise
genau,
nach Porsche in Chile
okay,
aus Wasserstoff und aus Sauerstoff, der dann mit LKW herangekarrt wird, und dann weil das Windrad sich da so viel schnell dreht und viel Energie.
Ja, genau.
Aber HVO ist quasi pflanzenbasiert oder größtenteils meines Wissens nach pflanzenbasiert. Aber auch da, um dann die gesamte Dieselflotte, nehmen wir nur Deutschland, auszutauschen, bräuchtest du halt Unmengen dieses Rohstoffs.
Ja.
Der so nicht da ist, weil der zu Futtermittel etc. pp. Verarbeitet werden würde aktuell.
Also auf der Grünen Woche vor, ist bestimmt 5 oder 6 Jahre her, da haben sich die ganzen Hersteller von Biofuels getroffen und diskutiert, auch überhaupt Fuelhersteller. Und bei dem Panel war ich dabei und da haben die auch gesagt, da haben die Pura Globe-Leute, die uns damals gesponsert haben, gesagt, die ja ihren E20 aus Zucker machen zum Beispiel und aus Futtermitteln und aus Reststoffen, Futtermittel. Und die sagen, dass sie in der Lage wären, E20 europaweit, sie müssten sich ein bisschen strecken, aber man könnte rein theoretisch innerhalb von einem Jahr ganz Europa damit versorgen. Das klang für mich jetzt nicht nach so einem Problem. Da geht es aber auch nicht darum, den kompletten Treibstoff zu machen, sondern nur 20% des Anteils. Und also gut, das, natürlich vorbehaltlich der Verfügbarkeit, ne? Natürlich sind da auch Grenzen. Ich habe kein Patentrezept, ich weiß nicht, wie es geht. Was mich erstaunt, ist, dass vor Ort an der Nürburgring Nordschleife, die das Thema nicht ignorieren, weil sie sagen, Motorsport ist tot, in 30 Jahren machen wir zu, sondern deshalb, weil sie Angst davor haben, sich diesen Fragen zu stellen und als Herausforderung anzusehen.
Nervt dich das, wenn Diskussionen so emotional geführt werden? Gehört die Zukunft dem Elektroauto? Brauchen wir ganz dringend die E-Fuels? Es ist ja oft so, wo die Leute sich förmlich die Köpfe einschlagen. Wir bleiben doch beim Verbrennungsmotor. Nervt dich sowas?
Ja, aber irgendwie gehört es dazu. Also, keine Ahnung. Eine Lektion, die ich sozusagen für mich persönlich gelernt hatte, die ein bisschen damit zu tun hat, mit Meinungsbildung und wie die Leute reagieren auf Änderungen und so, war rund um meinen Support dieser Corona-App Luca, die aus einem ganz einfachen, profanen Grund, wir können keine Konzerte machen und man muss dann alle Leute registrieren, den Vorgang kann man doch digitalisieren, so aus einer Geek-Nummer und dann diese Jungs kennengelernt, die diese App im Prinzip hatten. Und wir alle gedacht haben, ey, damit könnte man wenigstens ein bisschen Gastro und ein bisschen das machen und es nach vorne gebracht. Mhm. Es gab viele, die so eine Idee hatten, aber es gab, haben es auch am Horizont nicht gesehen, niemanden, der das wirklich sicher gemacht hatte. Und in der, und das war total interessant, als es nämlich losging, waren so randpolitische, im politischen Spektrum diejenigen, die gerne mit Störungen auffallen und Beschwerderhetorik auffallen, das ist FDP genauso wie AfD, ne? Auch die Grünen zum Teil, das supportet haben, weil sie dachten, die AfD fand, das ist die gegen die da oben. Die SPD fand alles, was Spahn schlecht aussehen lässt, machen wir. Lindner dachte, ja geil, Initiative aus der Privatwirtschaft. So, das waren alle hatten ihre Gründe gehabt, das zu supporten. Keiner hatte gesagt, das sind geil, die hier kann wieder Konzerte haben. Das war so das Erste. Und dann hat sich das gewandelt. Je populärer das wurde, weil das Thema auch wirklich ja auch gebraucht wurde, haben es dann plötzlich an 13 Bundesländer verlizenziert, neben dem Spaß, sich zu überlegen, was verlangen wir denn dafür? Wir müssen es irgendwie auch machen. Wir mussten große, große Servermengen zur Verfügung stellen, um die Daten quasi auch safe und nicht klaubar, versprenkelt und kodiert irgendwie zu verteilen. Das hat ganz gut funktioniert, worauf wir sehr, sehr stolz sind. Und dann hat sich das Thema gedreht. Dann wurde es plötzlich zu so einer, aus dem linken Spektrum Hassobjekt, überwiegend auch getrieben aus dem Chaos Computer Club, der gesagt hatte, man darf keine Daten zentral speichern. Die hatten da so eine Art Doktrin. Sich auch alles wohl überlegt, ich mag den Chaos Computer Club, aber hat auch dogmatische Ansätze bekommen. Nach dem Motto, man darf Daten nicht zentral speichern, weil dann sind sie angreifbar. Und wir haben alles gemacht, damit sie nicht angreifbar sind. In den ganzen vielen Milliarden Datensätzen, die wir gemacht haben, sind 6 Stück gefischt worden, aufgrund eines illegalen Moves eines Gesundheitsamtes, die eine Polizei Untersuchung, eine Morduntersuchung unterstützen wollte, indem sie quasi ihre Gesundheitsdaten, also sie hat quasi einen Infektionsfall simuliert und dann gibt die Software natürlich die Daten frei. Und das war aber eigentlich illegal. So, und das war quasi ein großer Erfolg datenschutztechnisch. Und stattdessen hat es aber auch in der Historie wird es erinnert als datenunsicher und so, weil alles Mögliche, was eventuell angreifbar ist, irgendwie zerredet wurde und diese Debatte große Aufmerksamkeit bekommen hatte. Das Ganze war aber wie eine Welle. Eine Welle der Sympathie, gefolgt von einer Welle der Unsympathie. Und das ist mit ganz vielen Themen der Fall. Ich kenne das auch bei Themen rund, keine Ahnung, selbst wenn ich, zum Beispiel das Thema, wie als Hip-Hop-Band erfolgreich wurde mit deutschen Texten. Da gab es auch einen Impuls, eine über mehrere Jahre hinweg wegen eine Welle zwischen von das sind guten, von das sind scheiße. Ich habe das Gefühl, es ist wie so eine Art, in dieser Meinungswelt, in der verschiedene Meinungen aufeinanderprallen und Kompromisse gefunden werden, ist das ein Naturgesetz. Dass es eine allgemeine Meinung gibt, die in der Gesellschaft sozusagen vorhanden ist, die sich wandelt. Mhm. Manchmal, finde ich, kann man es auch an Wahlen ablesen oder so an Trends. Natürlich ist es von vielen Sachen beeinflusst. Aber es ist, wenn man ins Detail geht, sich einsteckt in das Thema, so wie du jetzt gerade bei den Treibstoffen eingestiegen bist, im Detail ist es widerlegbar manchmal oder es macht es nicht immer Sinn.
Verstehe, was du meinst, ja.
Am Ende musst du aber alle mitkriegen oder die meisten mitkriegen, um etwas zu erreichen. Um zum Beispiel bei Luca, weil das Experiment beendet ist, unterm Strich war es so, du kannst dir auch sagen, ja okay, hat es jetzt gelohnt, diese, ich weiß nicht, wie viel es insgesamt waren, wie viele Millionen die Bundesrepublik oder die Länder ausgegeben haben, Ländersache ausgegeben haben, um das zu machen, sagen sie, okay, das haben wir ausgegeben. Aber sie könnten auch sagen, was hätten wir ausgegeben, wenn die gesamte Gastro und die gesamte Veranstaltung hätte nichts machen können. So war wenigstens ein Jahr machbar. Und kann überlegen, okay, was war es jetzt wert? Keine Ahnung. Das könnte man sagen. Die Gastro ist immer noch dankbar gewesen, weil sie mit Luca tatsächlich arbeiten konnte. Das ist die einzige Bevölkerungsgruppe, die fast uneingeschränkt sagt, ey, das war eine geile Sache. Und dann gibt es noch die habe ich neulich in der Medizin, gerade Stichwort europäische Gesundheitsdigipakt, wo es darum geht, dass, keine Ahnung, eine Krankenakte überall lesbar ist und so. Wenn ich in Griechenland mit die Patellasehne reiße, dass der Arzt dort auf Griechisch da was reinschreibt. Und dann haben sie aber in Hamburg schon die OP vorbereitet. Da habe ich Leute kennengelernt, die da in der Regierung arbeiten, also im Vortrag, aber auch in der Softwarebranche, die alle gesagt haben, Luca war die Speerspitze für ein Umdenken in der Datenschutzwelt, zu sagen, wir müssen irgendwie schaffen, in einer Welt, in der Daten einfach wichtig sind, damit weniger blockierend umzugehen. Und dann denke ich mir, ey geil, das hat es zum Beispiel auch gebracht. Mhm. Und was wir jetzt machen, was jetzt passiert, soll der Nürburgring grüner werden, sollen die mit Strafstoffen, das ist diese Diskussion. Und wo das am Ende rausspringt, ich glaube, ich bin sehr pessimistisch. Ich glaube, wenn ich als Opa Formel-1-Fan bin, dann ist das richtig oldschool aus Sicht meiner Kinder. Es ist wie Pferderennen gucken oder keine Ahnung wie, keine Ahnung, was wäre dann, oder sowas wie kommen Sie und kämpfen gegen einen Pavian hier am Zirkus, weißt du, so eine Zirkusnummer, ja, die früher völlig normal war, genau, die Frau ohne Unterleib oder so ein Scheiß. Oder das ist einfach weg. Das wird weg sein in der Form.
Ich finde es erstmal toll, dass du als Einzelperson dich da hinstellst und für sowas wie die Luca-App so gekämpft hast. Das finde ich wirklich erstmal aller Ehren wert, dass man eben auch seinen Ruhm dafür nutzt. Wie tief steigst du auch in diese Diskussionen ein, wenn es zum Beispiel um Naturfaser geht, rund um die Rennwagen? Bist du dabei, treibst das, guckst du nach Startups oder wie stellen wir uns das vor?
Ich bin, wie gesagt, eher ein Fauler. Aber interessierter. Ich fuchs mich
weiß
ein
nicht, ob
rein.
Du wirklich recht hast, ob du faul bist.
Ja, mag sein, aber also jedenfalls.
Du machst zu viel für jemanden,
für
der faul
sein,
ist.
Das passt an diesem,
ja, das ist natürlich auch alles, ne? Alles graduell. Mich interessiert das. Ich steige da ein bisschen ein, aber ich gehe jetzt nicht wirklich, lese mir Scientific American Sachen durch. Es belässt sich dann meistens auf dem Briefing von meinem Team, die mit Leuten gesprochen haben. Dann informiert mich der entsprechende Sponsor vielleicht noch ein paar Sachen und dann lese ich noch ein, zwei kritische Dinge dazu, wenn es hochkommt, und das war's dann. Okay. Also jetzt bei den Sachen zum Beispiel. Jetzt rund um Strom aber zum Beispiel und Kfz als User lese ich ein bisschen mehr. Da bin ich zum Beispiel ganz erstaunt, als auch gerade hier im Spiegel kam ein schöner Artikel, wo über Optimierungen im E-Motor, statt man nicht über Batterie wird immer gesprochen, was es da für Möglichkeiten gibt. Faszinierendes Zeug. Mhm. Also auch der Wirkungsgrad ist ja traumhaft. Und dann kommen sie vom Fossilmotor. Also wenn du so einen Artikel liest,
das tut weh.
Dann hast du Bock, das direkt wegzuschmeißen, deinen tollen Boxermotor. Ich habe jetzt gerade, das ist auch etwas, was, wo ich denke, ey, fuck, ich habe das Fliegen angefangen, weil eine große Leidenschaft. Und Fliegenbashing ist natürlich auch. Fliegenbashing, SUV fahren, Motorsport. Das ist ja die Hölle.
Du fährst schon den Dreiklang der Boshaftigkeit, was das angeht.
Ja, FDP-Dreiklang. Ich weiß, der FDP stand mal immer so da für Porsche fahren.
Porsche fahren, eigenes so. Flugzeug, aber ich meine, unser Bundeskanzler kann das ja selber auch. Von daher, man muss nicht mehr bei der FDP sein.
Nein, genau. Und man muss sagen, das nachhaltigste Flugzeug fliegt unser Bundeskanzler. Es ist ein Dieselflugzeug, ganz klein, sehr, sehr effizient
für das Objekt, das es ist es dann nachhaltig. Also
ich fliege was ganz Unnachhaltiges. Ich fliege eine Seneca 5 mit zwei fetten 240 PS Sechszylindermotoren drin, die richtig viel Sprit brauchen, die wir jetzt geflogen, die sind alte Motoren, die sind über 20 Jahre alt und jetzt lasse ich sie revidieren und haben mir auch gesagt, scheiße, ist eigentlich nicht in Ordnung, aber ich möchte gerne unbedingt fliegen. Und da stand ich und habe mir gedacht, ich fliege das Ding.
Gibt's da nicht geile Retrofit?
Ich fliege 50 Stunden im Jahr. Das ist jetzt zwar es ist jetzt nicht die Hölle, wahnsinnig viel. Es ist aber auch nicht wirklich winzig wenig. Ich fliege einen Großteil davon geschäftlich. Dass, wenn ich es nicht fliegen würde, würde ich es halt irgendwie fahren oder mit der Bahn oder mit Linie machen. Wenn ich jetzt also sage, wie viel CO2 sozusagen haue ich oben drauf? Würde ich sagen, ist das okay, ist nicht schön, aber es ist jetzt nicht so unbedingt ultra. So jedenfalls so, dass ich mir gesagt habe, ich revidiere die. 20 Jahre lang fliege ich das vielleicht noch, dann bin ich eh zu alt. Und dann, wo fliegst du dann? Auf dem afrikanischen Kontinent, in Asien, in Russland oder sonst irgendwo, fliegst du dann da, wo man sich eben nicht so sehr macht. Retrofits, in der Fliegerei dauert es ewig, bis ein Teil wirklich serienmäßig einbaut. Es dauert ganz lange, bis es getestet wird. Der Markt ist klein. Diese Seneca, die ich fliege, wurden 20.000 Stück davon, sind sozusagen unterwegs, auch weltweit.
Das ist aber gar nicht so wenig, oder?
Nee, das ist nämlich super viel für so ein kleines Flugzeug. Also sagt, ey, Ersatzteile, super Hammer. Aber von solchen Dimensionen sprechen wir. Mhm. Es ist die einzige Zweimal noch aus diesem Bereich, aus dieser Klasse. Es gibt dann noch die der Kanzler fliegt, die neuen.
Die Diamonds
62
kenn mich da nicht so aus.
Und 42, die mit diesen Motoren unterwegs sind, die wirklich extrem effizient sind, die braucht die Hälfte von meinem. Mhm. Das sind so Sachen, wo ich dann quasi als Erdenbürger und solventer Genussmensch und gleichzeitig auch kritischer Beobachter von solchen Sachen irgendwie versuche, Mittelweg zu finden. Da habe ich mich war ich mir der Nächste. Ich kann jeden Konsumenten verstehen, der an einer oder anderen Stelle für sich die Entscheidung fällt.
Wie reflektieren deine Töchter dein Verhalten?
Das wollte ich jetzt gerade auch fragen.
Hey, du fährst Rennen, du fliegst viel, du reist überhaupt viel. Genau. Sagen die, das ist für sie auch die Mobilität der Zukunft oder sagen die...
Papa, hör auf.
Wir machen das anders.
Nee, ich habe keine diesbezügliche Rebellion in der Familie. Die Kinder sind 18, 15 und 8. Das heißt, die beiden Großen, ne, die wären schon sozusagen in der Lage. Aber die finden das, die sehen das nicht. Abgesehen davon interessieren die sich gar nicht so sehr für Autos und für so etwas, was ich erstaunlich finde. Leben aber in der Stadt. Oh Gott, wir fahren Öffis. Wir haben Stromauto zu Hause für die Stadt. der alte Lerncruiser, den ich noch fahre, den ich dann Überland fahre oder hier zum Büro oder sonst eigentlich, den habe ich nur noch, weil ich nicht wegschmeißen möchte. Wenn ich mich in den sitze, habe ich ausgefühlt, ich stelle mich in so einen Traktor auf eine Soffhose und fliege jetzt gleich los. Und
ja, aber Lerncruiser ist irgendwie schön.
Ja, also, das kann man ja verstehen.
Ja, also, okay, jedenfalls, okay, es ist ja auch so ein Diesel.
Aber da gibt es übrigens, da gibt es Umbauten auf Elektro, wenn du das haben wolltest.
Ja, ich warte auf den Prototypen. Es gibt einen Strom-Lenkrosser-Prototyp,
ja, ich war, ja, genau.
22, der sieht wundervoll aus. Mhm. Klar, Strom gibt es viele tolle Sachen. Ich liebe Stromautos, ich finde es toll. Ich fahre noch aus alter Verbundenheit. Ich kann mir auch überlegen, schmeiße ich ihn weg und mit direktem Stromer oder fahre ich ihn, bis er mir aus dem Raster fällt, keine Ahnung, und bis er komplett endlich zerbeult ist. Aber wie gesagt, die Kinder haben ein Stromauto vor der Haustür, die fahren Öffis, Fahrrad und so. Wenn sie jetzt sagen würden, hey, was haben wir denn für einen Schnitt? Der Altbau, den wir haben, ist CO2-mäßig nicht okay. Da steht eine große Energierenovierung an. Mhm. Da sind die Zahlen und die, was zu erwarten, ist noch ein bisschen undeutlich. Sonst berührt sie das Thema nicht. Die könnten auch sagen, ja, Papa reist viel und macht Motorsport und hat das Flugzeug. Aber Papa arbeitet aber auch 40% nicht. Weil er nämlich solvent ist und einen guten Job hat und zwischendurch und total viel zu Hause ist. Mhm. Weiß ich auch nicht. Kann man da auch mal eine CO2-Bilanz auch mal drauf rechnen für jemanden, der jeden Tag zur Arbeit fahren muss?
Interessant ist immer die ganzheitliche CO2-Berechnung. Das ist auch unser Ansatz.
Ja.
Du hast ja auch viel Kontakt zur Autobranche, über die Rennerei, zu Porsche und Co. Wenn du das auch mal weltweit beobachtest, was glaubst du, vor welchen Herausforderungen die grundsätzlich stehen, damit die...
Der Motorsport.
Nee, die Automobilindustrie.
Ja, ich habe geträumt gerade. ja, ich glaube, also wenn man so liest, wie man jetzt zum Beispiel, ich diesen Artikel gelesen habe über die Optimierung von Strommotoren, was sich Mercedes, BMW und was die sich alle ausdenken, da kriege ich Hoffnung und sage, ja, das sollen die bitte machen. Das machen die nämlich gut. Ist eine Ingenieursleistung, die fällt nicht vom Himmel. Und auf der anderen Seite sehe ich dann aber auch, die Diskussion, die mit Sponsoren stattfindet, rund um das grüne Thema und wie schwierig es für uns ist, Sponsoren zu finden. Mhm. Wie momentan passiert etwas, was ich gar nicht genau weiß, ob ich das als allgemeine Abkehr vom Motorsport bezeichnen soll oder als Abkehr vom Amateur-Motorsport, also von den kleineren Sachen, dass wirklich noch das Große gemacht wird. Und die Formel 1 ist ja, findet die noch in Europa statt? Nicht wirklich.
In Europa... Noch so ein bisschen mehr war jetzt gerade Emilia-Romagna, aber der Grand Prix. Aber die Formel 1 hat einen riesigen Zulauf. Also spätestens seit Netflix knallt das Thema wieder wie Hölle.
Das stimmt. Die Emotionen sozusagen, die Geschichten ist auch das, was attraktiv ist. Ne? Auch die Helden und das und die Loser und all das. Auch wenn es um Geld und Skandale geht. Und da hat die neue Eigentümergesellschaft mit dem Netflix-Deal absolut richtig gelegen. Und hatten auch, glaube ich, 2 oder 3 echt bittere Jahre. Mhm. Mit der Komplettverfügbarkeit ist eben auch von Internet und Informationen ist terrestrisches Fernsehen auch völlig Oldschool-Fernsehen, fossiles Fernsehen völlig uninteressant geworden. Alle gucken das an. Ähnliches passiert übrigens an der Brücke-Nordschleife. Was haben sie alle gejammert, als dann Save the Ring und sowas, arabische Investoren und Ministerpräsidenten, die über Korruptionsaffären stolpern. Und da wurde auch Angst, oh Gott, unser Nürburgring, unser guter alter Nürburgring geht kaputt. Und was aber passiert ist, ist durch die Verfügbarkeit von Informationen überall, hat die Nürburgring-Nordschleife, ist das Mekka, ist die Kaaba des Motorsports. Jeder gläubige Muslim / Motorsportler muss da einmal rumgegangen sein in seinem Leben. Keine Ahnung, in ganz China Enthusiasten, Milliarden gucken sich das 24-Stunden-Rennen irgendwie nachts an, finden es mega. Es ist so kultig, so groß. Das ist eine lustige Geschichte, als ich neulich am Wochenende da war, rumgehumpelt bin und wir ein paar Aufnahmen für Sponsoren gemacht haben, sehe ich wie so 3 asiatische Menschen, ein Mädchen und 2 Jungs, also 2 Männer und eine Frau, über so eine Wiese laufen. Offensichtlich sind sie mit ihrem Auto irgendwo wild angehalten. Er hat sich eine Kippe angezogen und dann laufen sie so durch die Wiese rüber an die Strecke, wo gerade Training ist. Die sind zufälligerweise vorbeigefahren. Ich habe gesehen von meinem geistigen Auge, alles klar, das sind jetzt die 3 Asiaten, die Urlaub machen in Deutschland und fahren ein bisschen rum. Wir müssen uns das auch angucken, Nürburgring-Nordschleife und so, voll cool. Einfach hinfahren. Sie läuft hinterher, 10 Meter Abstand und sagt, müssen sich die Jungs die Kackschleife angucken. Und dachte ich, das ist so typisch, das ist Jungs. Die wollen da hin, die haben es in den Kopf gerade immerhin gehabt. Ich habe so ein Erlebnis gehabt, genau andersrum. Ich habe ja Töchter. Das ist das Christian Dior Museum mit angeschlossenem Restaurant Saint-Tropez. Ist so etwas wie die Nürburgring-Nordschleife, nur für Mädchen. Da macht man sich auf, freut sich den ganzen Tag. Wenn man einmal da unten ist, muss man hingegangen sein. Dann zieht man sich schick an und dann geht man extra dahin, bestellt einen Tisch, isst schon, macht ein Selfie mit Kussmund vor irgendeinem Dior-Dings und dann geht man wieder. Und ähnlich ist der ist hin, einmal Autos dann einmal klettern hören und ist wieder gegangen, hat so das für sich mit eingesaugt und mitgenommen. Und dachte, das ist doch das, was der Nürburgring sozusagen ist. Das ist das, was der Motorsport ist. Da redet keiner von CO2. In dem Erlebnis spielt das keine Rolle. Und was passiert mit dann mit der, was, Was wird da passieren, wenn sich die Sponsoren quasi abkehren? Die kramen alle kein Geld, die Werbegelder sind schwierig, auf irgendeiner komischen Werbetafel, die mitten im Wald steht, war ein Sponsor für irgendwelche finnische Kleidung, für so Workerswear oder sowas, oder die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Ich dachte, früher war eine Werbung für eine Zündkerze. Und das alles wandelt sich so. Und das ist jetzt spürbar, so spürbar, dass die einzelnen politischen Akteure am Nürburgring auch sagen, wir müssen was tun. So spürbar, dass die eine 2 Jahre Wutaussage von mir, wo man sagen könnte, die hat jetzt Früchte getragen. Wahrscheinlich ist das auch nur eine von vielen Anstößen, die passiert sind in den letzten 2 Jahren, die Leute zum Umdenken zwingen, die auch den Besitzer der Nürburgring-Nordschleife zum Umdenken zwingen müssen. Und das eigentlich ist das eine gute Entwicklung. Aber ob die wirklich in den Motorsport mündet, weil ich denke, die werden sich auch sagen, wieso soll ich denn in eine sterbende Art investieren? Warum gehe ich denn mein Geld nicht lieber dorthin, wo es gesehen wird? Formel 1 wird aber gesehen, weltweit gesehen, geht um weltweite Märkte und weltweites Sponsoring ist ein anderer Schnack. Finde ich, ist out of this world, weil du kannst da schon einfach ein Regal drunter gucken, da läuft es schon wieder nicht so gut.
Hättest du eine größere Lösung im Angebot? Also klar, das ist schon super, dass man halt fordert, fahrt mit Biokraftstoffen, um CO2 einzusparen. Aber hättest du noch andere Lösungseinsätze, wie man Motorsport in dieser Form gerade für die Amateure auch am Leben halten kann?
Das ist alles so Fantasiekram. Ich weiß es nicht. Man könnte, wir haben mal so aus Spaß gesagt, wäre doch toll, wenn es eine Balance of Power gäbe, die mit Nachhaltigkeit zu tun hätte, nach dem Motto, wer nachhaltige Komponenten in seinem Auto hat, kann ein bisschen Gewicht rausnehmen. So jeder kriegt so ein Kilo Gewicht rein und wenn er, keine Ahnung, sagt, ich habe aber Biofaser statt Kohlefaser oder ich benutze die und die Bremsscheibe oder das und das Öl, dann wird das Gewicht rausgenommen und dann werden sich die Ingenieure aber ein paar andere tolle Sachen ausdenken. Große Schwierigkeit wird sein, es ist ja jetzt schon kaum machbar, diese ganzen komischen Spezereien von technischen Kommissaren da irgendwie alles überprüfen zu lassen. Aber dass man solche Sachen macht, dass man vielleicht einen Preis auslobt, vielleicht einen Geldpreis für das interessanteste AT-Fahrzeug. AT nicht alternative Treibstoffe, sondern alternative Technologien. Die Klasse in alternative Technologien umzuwandeln und sie somit attraktiver zu machen für alle anderen Fahrzeuge. Es geht jetzt schon so los, dass wie heißt auch der große Motorsport-Impresario am Nürburgring, auch mit uns zusammenarbeitet, Mantai.
Ja,
Mantai macht jetzt auch die fetten Rennfahrzeuge für die AT-Klasse. Ja. Warum? Weil man in denen gewinnen kann.
Und ja, so, da ist die Konkurrenz halt nicht ganz so.
Ja, aber jetzt ist es trotzdem attraktiv genug, dass er damit sozusagen auch Öffentlichkeitsarbeit machen könnte.
Verstehe.
Das könnte man zum Beispiel breiter aufstellen. Was dann vor die Hunde gehen würde, wäre wahrscheinlich unser kleines Rennteam.
Mit dem Obstler. Möglich. Aber
das ist jetzt ja spielt sozusagen gar keine Rolle, ob ich erfahren kann oder nicht. Aber wenn Motorsport muss diese Komponenten nach vorne bringen. In der Formel 1 machen sie es auch. Auch da, aber haben sie mit Handicaps zu tun, die manche Sachen funktionieren gar nicht. Dass auch Formel E ihre Schwierigkeit mit dem Strom hat und Generator, so, das ist halt auch immer noch so ein bisschen der Zeichen der Zeit. Formel E wird sich sicher fragen, warum sind wir nicht so attraktiv? Wieso ist das so?
Genau, aber das ist halt das Ding. Und ich meine, in meinen Augen ist die Frage nach, also bei so Motorsport-Geschichten, ist ja die Frage, was ist das Ziel? Was ist das, worin ich mich messe? Und es gibt ja solche 24-Stunden-Rennen beispielsweise auch auf dem Hockenheimring zum Beispiel, diese Elektrofahrten muss und darum geht, möglichst effizient zu fahren und trotzdem halt die meisten Runden zu fahren. Weil jedes Mal, wenn du an die Box musst zum Laden, das halt hart nervig ist, weil du eine Weile stehst. Und darüber wird dann versucht, eben das Effizienteste, nicht das Schnellste, oder eben dann beides in dem Moment rauszugeben. Oder es gibt, meine ich, eine Elektro-Mini-Rennserie, eine kleine, die rumtourt, die auch mega spannend ist. Und also da gibt es ganz viele kleine Dinge, die kommen aber halt nicht so ins Rampenlicht. Vielleicht auch, weil die nicht in dieser Niki Lauda-artigen Historie sind mit, da ist mal jemand halb verbrannt drin und keine Ahnung was. Und dieser Heldentum nicht so mitgeht, sondern da immer dieses Gutmenschen-Level mitgeht. Ist es das? Weil die Leute zu gutartig und zu nett sind für das, was sie tun und diese boshaftig kämpferische Messer zwischen den Zähnen Geschichte fehlt?
Das ist in der Tat eine Frage, die ich mir ausstelle. Und viele Sachen, die du gerade gesagt hast, glaube ich, wären in der Antwort drin. Weil warum interessiert es mich denn? Also für mich ist tatsächlich Lärm und die Gewalt, die da drin steckt, sozusagen attraktiv. Also,
Lärm und, okay.
Also und links und rechts ein Ellenbogen und so. Das,
ja, genau.
Das Ding, dass da jemand sitzt. Das ist natürlich ist das sportlich mit dem Lenkrad. Dem
aber das ist heißt, auch im E-Auto
vorhanden, ja. Wenn man mal in einem E-Kart gefahren ist zum Beispiel, Das ist auch ganz schön das gewaltig.
Ist auch ziemlich geil.
Das ist auch heftig. Und da muss man sich fragen, ist es das? Ist es das nicht? Die Leute sagen, ah, der Lärm ist schon toll. Und das stimmt, wenn so ein Feld daherkommt, ist das schon was Besonderes. Aber wenn man vor Ort bei der Formel E ist und das ganze Feld fährt da mitten am Central Park vorbei, so eng, das ist auch ganz schön packend. Warum kann man das nicht transportieren? Ist es der Transport sozusagen, das Bild, was man generieren müsste, das Ding? Ist es das? Ist es das Marketing? Ist es die Geschichte, wie man sie erzählen muss? Muss man diese Menschen nahe bringen? Am Ende sind es bunte Autos, die da fahren. Was ist denn das? Ich kann es leider auch nicht beantworten. Was ist es, was die Menschen zum NASCAR-Rennen treibt? Wo man ein Europäer sagt, die fahren auch nur im Kreis. Aber NASCAR ist deshalb toll, typisch amerikanische Veranstaltung, weil man egal an welchem Punkt, ob man an der Bude ist oder auf seinem Platz, man kann das Rennen immer verfolgen. Mhm. Und es ist so auch, da ist ja auch der Langstreckenpokal das Spannende. Das ist ewig. Und so, wie kann man das machen? Wie kann man das transportieren? Ich weiß es nicht. Komisch, ne? Ich mag Motorsport, ich gucke mir es gerne an. Aber ich gucke mir auch nicht die ganzen Serien an. Ich fahre ganz gerne. Mir gefällt die Ästhetik. Bei der Ästhetik ist, wie gesagt, Motorengeräusch und so ein bisschen das Legendige, ne? Mhm. Die Laudas und so. Ah. Das zieht auch, es ist auch so gleichzeitig so ein Altherrending. Auf eine Art und Weise vielleicht dadurch.
Kannst du einmal schildern, wie das für dich ist, eine richtig gute Runde beim 24-Stunden-Rennen zu fahren? Wie sich das für dich anfühlt, wenn dann von hinten zum Beispiel die Corvettes angeknattert kommen? Gibt es da Momente, wo du Angst hast, wo du weißt, da hinten ist Regen, hier vorne ist schon wieder trocken? Wie ist das?
Das ist jetzt in dem Zusammenhang wild. Also eine perfekte Runde, wenn sie schön schnell ist, ist meistens eine ohne Störung. Aber tatsächlich passieren ja die ganze Zeit komische Sachen. Gerade wenn es heißt, wenn sie aus der Box rüberrufen, hier regnet's, und bei dir ist völlig trocken und dann geht schon die Anspannung los. Wann regt es jetzt schon feucht? Ja, scheiße. beim 24-Stunden-Rennen, wenn es dunkel ist und so, was ich hasse. Wenn ich dann aber fahre im Dunkeln, finde ich es dann ganz schön, weil wirklich nur über die Elektronik im Kopfhörer nur so sozusagen den Motor hört ein bisschen und dann wie so durch so einen Traum fährt, so immer so dunkel und das nach einer Weile, einer längeren Phase so ein Rhythmus ist, dann hat das schon was Entspannendes. Und dann aus dem Nichts diese wirklich lauten Autos manchmal beikommen, wow, und richtig erschrickt. Und wenn sie auch manchmal in den langsamen Fahrzeugen noch vor einigen Jahren war es noch extremer, dass das ganze Auto sozusagen durch den Wind einmal so ein bisschen versetzt hat und so. Auch diese Power und diese Action und diese Gewalt, aber eine. Für mich ist das eine Runde zu fahren. Auf der Nordschleife ist das Faszinierende, ist das in der Pelle drin sitzen, ins Auto rein und rausfahren und so die Beschleunigung zu spüren. Das ist schon ein erstes schönes Gefühl, was dann einen durchrauscht. Und dann aber an so einem Moment, ja, ein Schwedenkreuz zum Beispiel zu fahren, wo es leicht bergab geht und du wirklich richtig schnell bist, 240, 250 und dann noch schneller, 280 und runterbremst auf 220, um mit 220 durch die Kurve zu fahren. Und dann sagt, alles muss stimmen, wenn jetzt eine Schraube hier nicht richtig funktioniert oder so. Und wirklich sich nur auf diesen Moment zu konzentrieren, dann ist nichts mehr da, nichts. Regnet es noch da hinten, haben die Kinder heute zu Abend gegessen und sowas. Nichts davon ist irgendwie da. Und das ist ein tolles Gefühl.
Und kommt da auch mal der Moment der Angst? So riesengroße Angst?
Nein, riesengroße Angst nicht.
Okay.
Also das wäre, glaube ich, auch nicht hilfreich. Es gibt aber Momente der Angst. Zum Beispiel gab es vor 2-3 Jahren war so ein schlimmes Wetter, so ein Nebel, dass ich wirklich Angst, dann fahrst du auf der 4 Kilometer Dettinger Höhe und weißt nicht, wenn da vorne einer steht, den kann ich eigentlich gar nicht mehr sehen und geh so ein bisschen runter vom Gas. Mhm. Wie viel gehe ich denn vom Gas? Oh, dass ich irgendwie noch schnell bin, aber irgendwie auch noch irgendwie reagieren kann, keine Ahnung. Und da habe ich Angst bekommen. Und dann bin ich mit meinem Stint fertig gefahren. Später war das Rennen kurz unterbrochen, rot geflaggt. Und ich dachte, bin ich hier der Amateur und habe einfach Schiss dabei. Mhm. Und die ganzen Pros drücken alle voll drauf, haben mir ohne Ende von den Pros gesagt, ey, ich habe echt Angst gehabt. Und die alle, ja, echt Angst, das ist ja mal kriminell. Und ich echt, weil ich aber vorsichtig der Einzige bin, der Angst hatte. aber sowas sind ja wirklich Ausnahmsmomente. Und das spielt aber auch, also im Kampf spielt es auch eine Rolle. Manchmal, wenn ich einen hinter mir habe, der ganz eng ist, denke ich auch, das nervt mich, dann lasse ich ihn vorbei, damit ich meine Ruhe habe. Nur um festzustellen, dass ich auch so schnell bin wie er, eine ganze Zeit hinter ihm hänge. Mhm. Und denke ich dann manchmal, das ist mir zu anstrengend. Und manche lieben das. Manche lieben das, immer so zu fighten. Mhm. Also ich habe mit dem Auto zu tun. Und mit der Strecke. Mhm. Irgendwas wollte ich noch sagen dazu, aber fällt mir vielleicht dann später ein. Ich durfte mal ein Formel-E-Auto testen. Und das war schon im Journalisten-Mode. Da fährst du nur einen Gang, den zweiten, sonst haben sie noch einen Startgang. Ja. In Tempelhof. Auch in Tempelhof war es jetzt nicht das, wo man mal so ein Formelauto mal schön fahren könnte. Langgezogene Kurve, wo die Aerodynamik dich mal richtig
reinpresst. Ja.
Reinpresst. Hatte ich nicht, aber trotzdem war das echt geil. Formelautos sind sowieso geil. Im Freien. Mhm. Das ist echt irre. Das ist so irre. Und du hörst das richtig. Du hast das Gefühl, die Luft, die um dich herum wirbelt. Wie die Reifen, die drehen, wie sie auf dem Asphalt sich drehen. Und drückst du in die Bremse, hörst du, wie die Scheibe packt. Wie sie das macht. Das klingt alles, bis Auto walkt. Ist das geil. Das ist so geil. Ich bin ausgestiegen, hab gesagt, Löwis, ich will nur noch Formelautos fahren. Egal, wie sie betrieben sind.
Und dann gab's den Realitätscheck. Das
Also wie gesagt, das war auch atemberaubend. Mhm. Eine öde Strecke Tempelhof in einem angeblich öden Auto Formel E. Alter, das ging völlig ab.
Aber die Akustik, die du auch hier auf dem Sofa mitlieferst, die ist so attraktiv, dass man sich fragt, warum schreibt der nicht Songs darüber?
Ja.
Das habe ich mir auch gefragt. Ich habe dann geguckt, was ich habe nicht alles, was du schon geschrieben hast, gefunden, glaube ich, weil du hast, glaube ich, sehr, sehr viel geschrieben. Aber irgendwie so richtig Autobezug gibt es, glaube ich, nicht bei dir.
Ja. Nee. Hier, also es gibt
ich mal verarbeitet als Musiker immer seine Privatleben und seine Nöte und Dinge, die ihm gefallen.
Nö, ich war in meinem Erzählkunst im Rahmen vom Motorsport, wenn wir jetzt hier darüber sprechen. Ich habe einmal eine Niki Lauda Strophe geschrieben in einem Song, Niki war nie weg. Aber das ist dann mehr, da geht es mir um Niki Lauda. Hat er mit Eckeston gesprochen? Nee. Alain Prost hat mit Eccleston gesprochen, gemeint, er möchte auch so viel Geld wie Niki Lauda bekommen. und er hat jetzt zu ihm gesagt, spann du erstmal Kurt Jürgens die Frau aus, dann werd Weltmeister, fahr dir das Ohr ab, sei fast tot, komm zurück und werd wieder Weltmeister, dann kriegst du auch mehr Geld. Das habe ich schon in die Strophe eingebaut.
Ja.
Oder auch so Sachen gesagt hat, wie als sein holländischer Kollege verbrannt ist, dass er ganz schlimmer gemeint, er wird nicht fürs Anhalten bezahlt. Hat Niki Lauda gesagt, weil Kollegen sind angehalten und wollten ihn retten. Ganz, ganz tragisch.
Ja, krass.
Oder auch Pilot. Ich habe ihn mal getroffen am Flugplatz in Leipzig. Am Flughafen in Leipzig. Ist mit seinem Sohn Matthias zur Computermesse gefahren, Computerspielmesse, haben für PlayStation irgendwas beworben. Mhm. Und ich bin beim Fluglehrer da gewesen und bin auch zur Messe gefahren, habe draußen eine Flugstunde gemacht. Und er landete vor uns mit dem Learjet und wir der Grumman und Tiger hinterher. Und dann da gelandet, habe ich ihn getroffen am Gatt und ein Foto gemacht.
Dein Promi-Moment.
Freut mich, Sie zu sehen. Ich bin, das ist toll, habe Ihre Biografien gelesen und es ist toll, dass ich mal Ihr Flugzeug sehen konnte. Ja, und du machst auch? Ja, ich bin mit meinem Fluglehrer da. Und? Was machst du dann? War dann wahrscheinlich Instrumental-Rating. Ja, also machst du das.
Auch schön.
Und so war es dann.
Weil du nochmal gerade das Thema Computerspielen und sowas reingehst, du bist ja auch eigentlich in den Motorsport über so Sim-Racing-Kram gekommen. Mhm. Das wird ja auch immer größer, wichtiger, stärker und so weiter. Glaubst du, das ist vielleicht noch was? Weil ich meine, der ganze E-Sport-Bereich knallt ja auch wie Hölle.
Ja.
Und
total.
Lässt dich nicht das dadurch auch irgendwie weiter treiben und mehr machen? Vielleicht auch quasi so eine Art Motorsport 2.0 draus zimmern?
E-Sport tröstet mich auch, weil ich denke, nach der aktiven Zeit, egal wie sie endet, werde ich auf jeden Fall
so in deinem Sitz
wieder
zu Hause
stark in meinem Jahr. Ich habe jetzt hier, was ihr in meinem Atelier nicht seht, ist mein altes Rig, was rausgeschmissen habe. Habe ich schon gerade überlegt, mir ein neues reinzubauen, wobei ich gerade einen Raum so schön finde. Aber ich habe hier schon das kleine Billiglenkrad mir hingestellt und so und fahre mit der Brille mal hier und da mit der Sehne ein, zwei Trainingsrunden. Aber das ist wirklich toll. Also es ist wirklich irre. So etwas wie iRacing oder auch dieser aktuelle neue Simulator Le Mans geht auch gerade steil. Wenn man das und gerade bei iRacing ist es der Modus, der die Leute zwingt, mehr oder weniger sich so zu benehmen wie im echten Rennen. Und das ist wirklich etwas, was vom Mentalen dem echten Rennen am nächsten kommt. Wirklich extrem nahe kommt. Im Pulk zu fahren, die große Aufregung, wenn man es geschafft hat, sich frei zu schwimmen und dann irgendwie sich die Kräfte einteilt, okay, halbe Stunde lang Platz verteidigen oder gucken wir es. Und wenn dann was schief geht, ich bin auch schon so aus dem Simulator ausgestiegen, weil mir die Hände zitterten vor lauter Aufregung. Das ist wirklich unglaublich. Und das ist so stark, dass ich auch manchmal glaube, vielleicht werden wir auch, weißt du, so cybermäßig in so eine Science-Fiction-Zukunft gedacht, Man hat diese Form der Unterhaltung. Man kann wirklich ein Flugzeug fliegen zu lernen. Man kann japanische Bahnstrecken langfahren und wird dann sich in eine echte Bahn setzen können und die im Prinzip recht schnell bedienen können nach einer 10-Minuten-Einweisung. Leute sind zum Mond geflogen früher mit, haben in Holz-Mock-Ups trainiert. Aber auch dort wurde ja trainiert. Ne? Man hat dann eine Procedure gelernt, eine Notfall-Procedure und hat sie so in eine Muscle Memory eingebaut, dass wenn dir wirklich eine Sauerstoffflasche um die Ohren fliegt im Orbit, du weißt, was zu tun ist, du auf dein Training fallbacken kannst und dann aber noch genug kreatives Potenzial hast, die Situation zu assessen, um dann vielleicht kreative Lösungen zu suchen. Und das ist das, was so ein Ding macht. Wer auf der PlayStation trainiert hat und wenn es nur mit einem Joystick war, egal, muss so, der kann auf einem höheren Trainingsniveau auf die echte Schleife einsteigen. Und diese Erlebnisse sind manchmal so toll. Auch haben wir LAN-Partys gemacht und so, es war mega.
So mit Computer unterm Arm und dann.
Ja, und dann in so einer Halle war ein Kino angeschlossen, hinterher alle besoffen waren und das Rennen fertig gefahren ist, dann haben wir alle im Kino gesessen und das Rennen angeguckt und es dann gestritten, wer was Scheiße gebaut hat. Und es gibt Communities, es gibt Ligen, in denen man fährt, man trainiert für ein Ding. Ich glaube, dass das auf jeden Fall, dass viele Sachen so weiterleben. Es gibt ja auch genug Science-Fiction-Sportarten, die quasi nicht aus dem echten Leben sind. Aber da hätte man das. Und ich glaube, da wird viel davon wird leben. Auch noch lange in alten Autos, selbst wenn dieser, also ist ja auch schon so, alte, getunte, schöne Rennautos, die jemand pflegt und dann bei so einem Treffen irgendwie mal auspackt oder so eine Sternenfahrt oder so. Ich glaube, in dem virtuellen Bereich sozusagen, on und offline, wird einiges passieren. Aber Quo Vadis echter Motorsport. Welches sind die Sponsoren von morgen? Einfach nur um so eine Sportveranstaltung? Wie ist das, werden die Tickets irgendwie noch so verkauft, abseits von der Formel 1? Wie denken die Leute um, die Macher? Das ist etwas, wo ich auch wirklich vor einem großen Fragezeichen stehe. Dann gibt es so etwas wie die Fahrer-Teambesprechung neulich vor ein paar Wochen am Nürburgring, wo wirklich alle gesagt haben, wir finden es gut, wenn wir hier mit E20 fahren. Das ist, fand ich, historisch. Wirklich jeder. Habt noch jemand was zu sagen? Da steht einer auf, ich dachte, jetzt kommt's. Irgendeiner bringt wieder so einen Spruch, die Oldtimer, das und das, also alles Bioplörer. Nix, alle waren dafür, alle fanden es gut. Und dachte ich, das ist ein Verdienst für die Sache. Es ist vielleicht nicht ein Verdienst für den Motorsport. Man könnte sagen, der Sargnagel wird etwas später reingenagelt. So, aber es ist ein Verdienst für die Sache. Und ja, ich denke, alle werden vor diesem Fragezeichen stehen. Dann gibt es nämlich auf der anderen Seite die ganzen Berichte über die Ineffizienz des fossilen Motors. Und wenn man mal die ganzen Fortschritte reinrechnet, die in den Fossilmotor reingeflossen ist, die jetzt aktuell in die E-Mobility fließen. Und wir 20 Jahre lang weiter gucken, glaube ich, dann sehe ich schon schwarz für Motorsport.
Ich meine, die Formel 1 wird ja, glaube ich, ab nächstem Jahr zumindest mal in gewisser Weise CO2 kompensiert, CO2-neutral fahren. Und das ist immerhin die Formel 1 als die Königsdisziplin des Motorsports ist dann zumindest mal auf einem Papier, auf einer gewissen Weise irgendwie
CO2-Kompensation könnte vielleicht Rettung sein. Ne? CO2-Kompensation kann sicher auch noch verlängernd sein. Aber trotzdem hast du doch auf der anderen Seite die Frage, das fossile Auto sozusagen, was da beworben, was da gefahren wird, die Brennstoffe und sowas, das wird alles eben nicht billiger werden, weil es ja geringer produziert wird und sowas. Das ist also etwas, was so langfristig oder spätfristig bis langfristig wird das passieren. Dann wird man eben nicht, dann wird sowas wie ein Tuning-Auto kein so ein Geek-Hobby sein von so ein paar Freaks, die Bock haben, Autos zu schrauben und sondern ja, das wird ein Luxusding sein. So manchmal denke ich, keine Ahnung,
Geek-Hobby halt.
Ich finde eine Parallele zur Musik. Zur Musik ist so eine super Parallele, weil wir sitzen hier in meinem Atelier, in meinem Büro, ich habe hier umgebaut, ich habe hier total viele Vinylplatten, die ich noch als Schmuck, wenn man sie hier auch sehen kann, stehen habe.
Noch eingeschweißt.
Meine Kinder finden Vinyl, ja, ihr könnt gleich von mir ein aktuelles Album mitnehmen als kleines Andenken. Meine Kinder finden das, es ist wie ein Foto, wie ein Gemälde, das kann auch Patina kriegen. Das ist patinafähig. Die Kinder hängen sich an die Wand original. Die finden Songs von Michael Jackson cool und eine alte Michael Jackson, die wirklich abgespielt wird, an die Wand genagelt. Das ist zum Beispiel auch, da steht das sozusagen für ein Erlebnis, für ein Gefühl und Musik tut das ja. Wir haben uns in 19 alle gefragt, weil da ist der Untergang des fossilen Tonträgers auch schon sichtbar gewesen. Hat sich eben beim Konsument noch nicht ganz durch, aber man konnte schon spüren, das wird passieren. Ende 90er Jahre haben wir gespürt, 97, 98, als die Geschäftszahlen sichtbar waren, haben wir gesehen, das wird so nicht mehr machbar sein. In den nächsten 10 Jahren werden wir den Laden zumachen müssen. Wir haben es dann versucht, an Sony zu verkaufen, das Label. 2006 ist es uns gelungen, die Hälfte der Belegschaft war weg, die Hälfte der Bands war weg, der Rest hatte noch irgendwie seinen Job gehabt. Wir haben daran nicht die Altersversorge verdient, die wir uns gewünscht haben, sondern sind froh, dass wir ohne Schlagzeile Fantas haben Labelpleite gemacht, aus der Sache rausgekommen sind. Das Label ist klein und gut, hat sich wieder gewachsen, hat tolle Acts und ist prima vor mir. Ich bin sehr stolz darauf und ist eine Einheit bei Sony Music sozusagen. So, die Plattenfirmen, die Sony Music hatte früher einen Wolkenkratzer gehabt in Frankfurt, als wir unterschrieben hatten bei Columbia, dem größten Label von der Sony Music. Dann wurde alles klein, sind nach Berlin umgezogen, im Sony Tower, 2 Stockwerke, gibt's nicht mehr. Sind jetzt in München in einem Büro. Das München ist die erste Sony-Zentrale, die ich noch nie besucht habe, wo wir seit 30 Jahren bei Sony sind. Da ist es nicht mehr relevant. Läuft alles am Telefon, alles online. Früher bis vor ein paar Jahren konnte ich hier noch jemanden eine CD in die Hand drücken, wenn er mich besuchen kam, die sich gefreut. Heute belästigst du jemanden, wenn du ihm dieses Klassik-Ding in die Hand steckst und sagt ja, da muss er dir vorspielen, dass er sich freut und geht raus. Was mache ich denn jetzt damit? Fährst du dann 4 Wochen lang in seinem Handschuhfach spazieren, bis er irgendwann mal sagt, den Scheiß schmeiß ich jetzt weg. Und das ist quasi das, aber trotzdem ist es hier. Wir haben hier ein Poster von uns hängen und sowas und das ganze Ding, ja, ist eine Blu-ray drin, die wir uns hier im Kino angucken können von der letzten Tour. Das ist zum Beispiel etwas, was noch einen Wert hat. Aber wenn wir sagen, das ist der Motorsport, der Tonträger, der fossile Tonträger, ist ja weg. Es gibt natürlich noch die Attraktion in irgendeiner Form oder auch Vintage, rückblickend, mit diesem Symbol von Vinylplatten oder so. Es gibt Vinylplattenläden, die geschafft haben, weil alle anderen gestorben sind, sind jetzt so Retro-Läden, in denen man auch so einen kleinen analogen Verstärker kaufen kann, einen Röhrenverstärker oder vielleicht sogar einen Kassettenrekorder oder sowas. Secondhand, manchmal neu gebaut, im Hi-Fi-Modus, aber oberteuer. Es ist eben etwas es ist noch hedonistischer, noch kleinteiliger und luxuriös. Und dahin, denke ich, wird diese Form des Motorsports gehen.
Glaubst du, das ist Old Fashioned im Jahr 2035, wenn du jemandem Autoschlüssel gibst und sagst, komm, fahr damit weg?
In der Stadt ja, auf dem Land wohl nicht. Ich denke, das ist auch nochmal ein Riesenunterschied. Es gibt Landstriche hier, mein Kollege Thomas ist gerade aus der Eifel hier hoch nach Hamburg gezogen mit seinen 2 Autos. Die stehen nur noch rum, weil er sie nicht braucht. Ja, und ich fahre in die Stadt, nehme ich tatsächlich lieber die Öffis. Die Bahn ist genau vor der Tür. Oder auch mein Taxi. Ich muss tatsächlich für die Stadt muss ich kein Auto besitzen. Ich spüre selber, dass es Luxus ist. Es ist halt toll, seine Sachen rumzufahren. Aber ich merke auch, wie das aus der Zeit fällt. Ohne Gram übrigens.
Alles klar. Smudu, vielen, vielen, vielen Dank. Wir haben, glaube ich, sehr viel mitgenommen und sehr viel erfahren. Aber am Ende eines jeden Move-Podcasts, jetzt kommen die Fragen, auf die ich mich tatsächlich sehr, sehr freuen bin mit dir. Ein kurzes A- und B-Spiel, bei dem du dich für das eine oder das andere entscheiden musst.
Sehr schön.
Und die allererste Frage lautet für dich, bist du der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Auch mit dem Blick, dass da hinten noch Platten stehen.
Ich muss es offen zugeben, ich bin der Typ Streamingdienst.
Also du bist Generation Spotify und Co.
Ja, genau. Ich bin die Generation, Vinyl, aber ich bin der User. Ich use das nicht mehr. Ich habe Freunde, die hören sich dann schön die Vinyl an und das Erleben und so die Platte anzugucken. Und neulich war ich bei so einer Autogrammstunde rund um ein Vinyl-Extra-Produkt von uns in so einem super Vinylladen. Und da habe ich auch gespürt, wie ich das früher gern gemacht habe, wie ich es einfach jetzt nicht mehr mache. Ich genieße 80s, die App, da kann ich dann Funk und Soul der 80er eintippen und höre mir die Synthi-Sounds an, die wir früher damals selbst gedengelt haben. Und so, ich mag, das Musik ist auf jeden Fall da, aber ich bediene mich. Ich merke schon, dass ich manche Sachen, früher habe ich mir noch die Mühe gemacht, manche Sachen rauszurippen als MP3, das auf meinem Server habe. Auch das mache ich nicht mehr.
Okay. Ferrari oder Tesla?
Ferrari.
Apple oder?
Die ganze Ehrfurcht, die in Ferrari steckt. Autos Mund geblasen früher. Enzo Ferrari, meine Güte, ich war bei Ferrari, bei Maranello. Ich habe da ein Foto von mir mit Michael Schumacher in Giotto's Maserati auf der Teststrecke.
Toll.
Ey, das ist einfach unfassbar. Ferrari. Und Ferrari, der letzte große Rennstall in der Formel 1. Es ist einfach, da kann jemand wie Hamilton soll da fahren, von mir aus als Letzte, mir scheißegal, aber Legende ins Legendenauto. Ja, super. Würde ich niemals privat fahren übrigens, habe ich null Bock drauf, aber ich finde die Ferrari, da geht, keine Ahnung, der Ferrari mein Mülleimer, in Ferrari rot.
Stimmt. Aber was fährst du denn privat?
Ich fahre privat den Land Cruiser 16V und wir haben mit Seat mal einen Deal gemacht, eine Kooperation gehabt und da haben sie angefangen, den Born fertig zu entwickeln, der jetzt als Seat Cupra, Cupra Born.
Born, ja genau.
Da sind sie in Cupra aufgegangen und so und damals haben sie schon gesagt, die Gelddruckmaschine. Als sie Cupra gemacht haben. Das hat nicht ganz funktioniert, aber tatsächlich Cupra ist sehr populär. Dann hatte die aufgehört, ich wollte noch einen Cupra von denen noch mitnehmen, haben es gemacht, das geht gar nicht, 2 verschiedene Companies. Die konnten noch nicht mehr beim Seat-Händler einen neuen Seat holen. Der hat dann gesagt, er hat einen Link über ein Auto, aber ich fahre über einen Cupra-Born über ein Auto, aber seit bestimmt auch jetzt schon 6, 7 Jahren.
Okay. Apple oder Google?
Oh, finde ich beides sehr, sehr gut. Ich bin kein Apple-User, aber ich bin ja Computer Geek from the Heart und da ist Apple einfach die legendäre Firma.
Okay. Loft in der Stadt oder alles Bauernhaus auf dem Land?
Loft in der Stadt. Stadt.
Okay. Auto oder Fahrrad?
Auto. Ja, Motorrad. Ich will das Zwischending. Vielleicht mal Auto. Ich bin mehr Autofahrer. Okay. Ich bin kein Fahrradfahrer.
Im Auto vorne oder hinten?
Vorne links.
Vorne links. Bist du ein guter Fahrer?
Ich glaube ja. Ich glaube, es lässt nach im Alter. Ich hab zwei Unfälle jetzt neulich gebaut in der Stadt, die aus purer Unaufmerksamkeit passiert sind.
Ich glaube ja, ich habe zwei Unfälle gebaut.
Ja, und da habe ich mir gedacht, vielleicht hört das jetzt auf. Vielleicht ist es ja, irgendwann muss man es vielleicht zugeben oder so. Man lebt mit einer offenen, also als Pilot bist du immer offene Fehlerkulturmäßig. Es ist normal, sich zu hinterfragen. Ich habe einmal im Jahr einen Checkflug. Es geht immer so wie so was wie ein Debriefing nach dem Flug. Was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht? Das macht man als Autofahrer nicht unbedingt direkt und so. Das ist, seit 20 Jahren fliege ich. Und ich komme zu meinem Checker einmal im Jahr und sage, ich bin momentan nicht gut drauf, viel Stress, wenig Schlaf und so. Ich sage das jetzt, dann kann man darauf achten, was nicht so gut gelaufen ist und so. Solche Sachen. Und auch älter werden ist ein ganz, ganz wichtiges Thema beim Fliegen.
Mhm. In Sachen Datenschutz und AGBs bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Was war das Zweite?
Accept All. Also klickst du es frei oder liest du durch?
Ich klicke es frei.
Fliegen, Fischen oder Motorradfahren? Wenn es um deinen Wunsch Adrenalinpegel geht, habe ich so eine...
Motorradfahren, ja, liegst du ganz richtig.
Was fährst du?
Ich fahre Triumph Thunderbird. Das erste Moped, was ich mir gekauft habe, die schon als europäisches Fahrzeug, nicht okay. Als Triumph noch nicht englisch war, mit drei Zylindern, das ist ein recht modernes Moped. Und hat mir nie was anderes gekauft.
Okay. Star Wars?
Aber überleg mal tatsächlich, gibt tolle E-Mopeds mittlerweile.
Ja.
Und es gibt welche, die so auf Retro sind. Und ich glaube, das dauert es nicht mehr lang. Sowas würde ich mir lieber holen.
Da ist das Ladethema halt mit der Akkukapazität häufig ein Ding, weil die halt wirklich nicht...
Ultra wenig.
Die fahren oft nicht weit und nicht lang und das macht es manchmal anstrengend.
Zum Touren doof. Aber für die Stadt wäre das geil.
Für die Stadt ist es super. Ja. Also für die Stadt, finde ich, gibt es fast nichts Cooleres. Ja. Also auch was Anfahren und so angeht. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Okay. Kaffee oder Tee?
Hey, ich liebe auch Star Trek. Aber Star Wars
aber
ist klar
davon. Das war eindeutig.
Ja.
Bist du der Typ Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Und Nachteule oder Lerche?
Nachteule.
Alles klar. Das war's schon.
Wobei ich glaube ich, auch endet mit dem Alter.
Ja?
Aber das Gefühl, ja. Das ich habe nochmal die dritte Tochter nachgelegt und ich muss immer so früh aufstehen und habe mir angewöhnt, auch früh ins Bett zu gehen. Genieße das eigentlich. Aber wenn ich tatsächlich wirklich komplett frei drehe, dann mache ich schon eher spät.
Ja. Okay. Alles klar.
Wir sagen danke. Hä?
Ja, vielen Dank, ja, Smudo.
Schön, dass ihr das auch in der Zeit geschafft habt. Vielen lieben Dank.
Klar.
Ja. Ich lasse euch einfach hier in Ruhe. Ich kann auch in aller Ruhe meinen Kram machen. Ihr müsst einfach nur zuziehen.
Alles klar. An euch da draußen, vielen Dank fürs dabei sein und zuhören. Und ansonsten schreibt uns gerne an podcast@move-magazin.de. Kommentare bei YouTube, iTunes, Spotify und Co. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.